Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Ja, ne? Okay, ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid alle. Und nochmal danke an die Jugendband. Ja, voll schön, euch zu sehen und einfach... Der Herr tut heute noch Wunder. Amen. Das war richtig schön. Danke euch, dass ihr uns da gedient habt. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Vormittag. Ja, herrliches Wetter. Hammer, dass ihr hier seid am Samstagnachmittag bei Sonnenschein. Ich meine, man muss ja echt sagen, ihr seid richtige Christen. Ne? Also es ist echt, die anderen sind wir uns nicht so sicher, ob die den Himmel schaffen. Ne? Aber ihr habt's auf jeden Fall drauf. Halleluja. Okay. Ja, ne, kann ich nachher. Kostet aber... Bisschen, ne? Ist, weißt du, ne? 100 Euro kriegen wir hin. Okay. Ja, es war natürlich ein Scherz, ja. Also manchmal muss ich mit meinen Scherzen ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe gelernt, dass nicht alle denselben Humor haben. Okay, also freue mich. Ich möchte gerne so ein bisschen anknüpfen an gestern Abend, ja. Und dann heute Abend vielleicht ein bisschen die Richtung wechseln, auch wenn ich nie wirklich die Richtung wechsle, aber vielleicht ein bisschen von der anderen Seite komme. Wer war gestern Abend da? Darf ich mal sehen? Ja, super. Wer war nicht da? Wo wart ihr? Spaß. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Okay, freue mich. Schön, dass ihr da seid. Hammer. Gestern Abend, ich weiß nicht, wenn man so... Vielleicht kann ja mal der ein oder andere so ein Schlagwort oder Satz reinrufen. Darf man? Ja, ne? Hau?
Keine Opfer.
Keine Opfer, sehr gut, ja. Was noch? Hau? Was ist die? Hau? Schlag? Oder? Hauch! Ich hab irgendwas mit Hau. Ich dachte, Schläge? Könnte sein, ne? Weil gerade. Hauch, der Hauch. Ja, richtig, der richtig, okay. Hau raus, ja, ne, ist auch gut, ja. Noch was? Keine Jammerlappen mehr, genau. Noch was? Irgendwie so ein bisschen? Kein Sklave, ja, ist ja interessant, was so hängen bleibt, ne, das ist echt gut. Noch Verantwortung übernehmen, ja, super. Perspektive wechseln, klasse. Riesen, ja, Hammer, das ist richtig gut, ne, die grillen wir, das ist auch gut und, Täter des Wortes, ja. Eine Sache fehlt mir noch ein bisschen. Eine Sache noch. Ja, das natürlich. Das, kann man nie was falsch machen mit, ne? Na, noch jemand? Noch jemand? Noch jemand? Also, ja, dann weiß ich auch, warum ich das heute Nachmittag nochmal ein bisschen... Ja, das ist auch super. Das ist auch gut. Aber was ist denn hiermit? Könnt ihr euch noch so ein bisschen erinnern an das... Hören und gehen zum Wort oder Zeit mit Gott verbringen, Zeit mit ihm zusammen verbringen, ja, an der Quelle sitzen und Wahrheit hören, Wahrheit an sich ranlassen, damit man inspiriert ist von der richtigen Welt, richtig, dass man von der richtigen Perspektive denken kann. Genau, und für mich ist ganz wichtig, ja, was ich liebe an der Botschaft der Gnade und an dem neuen Bund und an dieser guten Botschaft, an diesem Evangelium, ist, dass es eine Botschaft der Transformation ist. Amen. Ist eine Botschaft der Veränderung. Ist eine Botschaft, die etwas verändert in unserem Leben. Ich glaube nicht an ein Regelwerk von außen, ja, das ist das Gesetz, sondern ich glaube an eine Transformation von innen. Das heißt, von innen nach außen verändert sich etwas. Das heißt, ich lebe, wer ich wirklich bin. Wenn ich lebe, wer ich wirklich bin, bin ich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, zu überlegen, wie ich das jetzt machen sollte oder was ich jetzt machen sollte, wie ich reagieren sollte, sondern ich lebe es, weil ich es bin. Richtig? Wenn man etwas ist, dann muss man nicht überlegen, wie man das jetzt macht. Ja, das ist, wenn ich von außen etwas drauf doktriniert bekomme, dann halte ich mich an ein Gesetz von außen. Wenn ich von innen transformiert werde, dann lebe ich es, weil ich es bin. Und das ist ein Leben in Freiheit. Das ist ein Leben in Freude, das ist ein Leben in Kraft, das ist ein Leben, was von innen kommt und was nicht konträr zu vieler Meinung, dass Christentum ist immer ganz doll anstrengend und hart und man muss immer sich durchbeißen und so weiter. Und ich sage nicht, dass es nicht taffe Zeiten geben kann, das meine ich damit nicht. Aber was ich sage ist, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Das ist nicht ein ständiges, ich wache auf, versuche nicht zu sündigen, versuche heute irgendwie keine Fehler zu machen und versuche heute ein gutes Kind zu sein, guter Christ zu sein und so weiter und streng mich an, mich sich zu verbessern, moralisch korrekter zu werden, besser zu werden, was auch immer. Das ist es nicht, falls du es noch nicht wusstest, sondern es ist der Genuss von wahrem Leben. Es ist die Erkenntnis von etwas, was bereits stattgefunden hat. Das heißt, es ist nicht ein Leiterklettern. Es ist nicht ein, ich versuche besser, besser, besser zu werden. Es ist auch nicht ein Versuch, Gott näher zu kommen. Ich weiß, dass wir da viele auch so manchmal so Songs singen. Ne? Ich will, aber wir sprechen da von einer Erfahrung, aber nicht von einer Realität. Weil die Realität ist, wir sind Gott total nah. Wir können Gott nicht näher kommen, als wir sind. Aber wir können die Erfahrung haben, dass wir uns fern fühlen. Das liegt aber nicht an ihm, sondern das liegt an unserer Perspektive. Ja, und das ist das Christentum ist ein Entdecken, ein Rausfinden, ein geöffnete Augen des Herzens bekommen für etwas, was bereits passiert ist, nicht für etwas, was werden soll. Es ist ein Entdecken von dem, was dir geschenkt wurde und nicht ein Versuchen, etwas zu bekommen, was du noch nicht hast. Das eine ist Mangelperspektive, mir fehlt noch was und ich muss es irgendwie kriegen und wenn ich es nicht kriege, ja, dann habe ich ein Problem. Und deswegen bin ich heute immer noch ein Opfer, versteht ihr? Weil wenn ich immer noch was brauche, um etwas Bestimmtes sein zu können, ja, dann kann ich ja heute das nicht sein, oder? Weil es fehlt ja noch. Aber wenn ich entdecke, so gut, wenn ich checke, wenn es hier drinnen hell wird und angeht, dass ich alles habe, was ich heute brauche, dann ändert sich meine Sicht auf die Situation und Umstände. Und das heißt nicht, dass es keinen Prozess gibt, aber der Prozess sieht nicht so aus wie, gib mir noch was dazu, sondern der Prozess sieht so aus wie, lass mich immer mehr sehen, was schon da ist. Es ist eher ein Auspacken eines Geschenkes, als ein immer mehr dazu bekommen. Versteht ihr das? Ja, das ist in dem, was man vielleicht manchmal erfährt, ist es vielleicht manchmal nicht so unterschiedlich, was ich hier sage, aber in der Art und Weise, wie ich da drinne stehe, ist es ein Riesenunterschied. Weil, wie gesagt, das eine ist mangelzentriert, und das ist nicht Sohnschaft, das ist Waisenkindschaft. Das andere ist überflusszentriert. Alles ist da in Christus, er hat es mir geschenkt. Und das ist Sohnschaft, das ist Perspektive eines Sohnes Gottes, einer Tochter Gottes. Das ist die Sicht der Fülle, ja, die mir sagt, okay, heute habe ich alles, was es braucht. Nur die wichtige Frage wäre natürlich, für was denn? Ja, also weil wenn wir sagen, heute habe ich alles, was es braucht, hört sich ja gut an, aber für was habe ich denn alles, was es braucht? Weil wenn wir das wieder durcheinander bringen, dann denken wir, ich habe heute alles, was ich brauche, im Sinne von, ich habe immer die ganze Kohle, ich habe immer die ganze Unterstützung von allen Leuten, ich habe immer den vordersten Parkplatz, ja, ich habe immer die fetteste Gunst bei allen Menschen und alles klappt und flutscht und weil ich bin der Gesegnete des Herrn. Ja, also nur haben bestimmt viele von euch schon mal mitgekriegt, dass obwohl du der Gesegnete des Herrn bist, das irgendwie trotzdem nicht immer so läuft. Oder? Ja, also ist irgendjemand mit mir. Ja, also so, irgendwie habe ich nicht immer den vordersten Parkplatz. Ja, und komischerweise ist die Schlussfolgerung nicht, dann liebt Gott mich wohl nicht oder ich habe irgendwie wohl etwas falsch gemacht oder ich habe wohl irgendwie wieder gesündigt, weil ich bin nicht Nummer 1 in der Fress-Hack-Ordnung, ja, sondern etwas anderes. Es war, Gott liebt mich immer noch, aber mein Erfolg liegt nicht darin, dass um mich rum alles immer voll funktioniert. Mein Erfolg und das, was ich brauche für den heutigen Tag aus göttlicher Perspektive ist, es hört gut zu, dass ich in jeder Situation reagieren, handeln kann wie Jesus. Das ist Erfolg. Das ist Erfolg. Erfolg ist, wenn mich jemand schlecht behandelt, dass ich nicht schlecht zurückbehandle. Das ist Erfolg. Aber nicht, weil ich mir die Zähne zusammenbeiße und innerlich denjenigen gern verprügeln würde gerade. Aber weil ich ein guter Christ bin, ich liebe dich, Bruder. Also, halt mich zurück, Herr. Also, zieh die Kette enger, Vater. So, aber nach außen, hi, ich liebe dich auch, ne? Olli, ich hab dich wohl gerne, aber eigentlich, ne? So, das ist schon mal gut, ja? Also, es ist schon mal wirklich gut, wenn wir das machen für unsere Umgebung. Ja, so tatsächlich, ja. Aber wir müssen auch noch mal einen Schritt trotzdem tiefer gehen, wenn es auch erstmal am Anfang wehtut, aber es wird gut, keine Sorge. Es ist nicht Freiheit. Es ist nicht Freiheit, oder? Weil wenn ich es die ganze Zeit unterdrücke, dann habe ich einen Sieg außen, aber hier drinnen doch nicht, oder? Hier drinnen bin ich doch gar nicht frei. Also ich meine, eines meiner Lieblingsthemen ist Ärger, ja? Ich weiß, keiner von euch wird jemals ärgerlich, deswegen entspann dich. Es ist ein, wenn wir sauer werden und ärgerlich und zornig und wütend, ja? Und, dann bedeutet doch, wenn Jesus sagt, ich mache dich frei davon, bedeutet das, dass ich das Gefühl, diese Emotion, dieses Innere, ich habe mich nicht unter Kontrolle, das bedeutet nicht, dass ich es organisiere in mir Und wenn ich merke, dass man in die linke Ecke schiebe und dann in die rechte und dann irgendwelche Taktiken anwende, psychologische Kriegsführung, ja, Taktiken, wie ich das irgendwie in den Griff kriege und manage. Schon mal gehört? Ja, wie ich meine, ich manage dann meinen Ärger. Ja, er kommt dann nicht mehr so krass raus. Ich habe ihn ganz gut im Griff, aber er ist immer noch da. Das ist das Problem da dran, oder? Das Problem da dran. Und Transformation ändert dieses Problem. Transformation bedeutet, ich habe nicht nur die mentale Übereinstimmung, dass ein Christ nicht ausrasten und austicken sollte die ganze Zeit und um sich hauen und schlagen und alles kurz und klein hauen. Ich meine, das ist ja irgendwie klar, oder? Also eigentlich ist das ja klar. So, aber ich habe nicht nur die Überzeugung davon von außen und dann reiße ich mich zusammen in den Situationen, sondern, und das wäre ja eigentlich Himmel auf Erden, man glaubt es ja kaum, es ist ja kaum eigentlich das überhaupt mal zu überlegen, dass das geht. Ist ja schon fast, manchmal hört sich fast blasphemisch an, aber es würde bedeuten, es ist gar nicht mehr, es berührt mich gar nicht mehr. Mich kann man nicht mehr ärgern. Wow, sollte das möglich sein? ist eine gute Frage, ne? Also ich meine, weil tatsächlich, wenn wir das Evangelium nicht in der Power und in der Klarheit nehmen, wie es ist, wir ganz schnell mit Ausreden rüberkommen, wie wir uns benehmen können, und das ist ja nicht so schlimm, ist halt so, ist, ne, was sollen wir machen? Wir sind ja halt immer noch Sünder. Oder vielleicht nicht, aber, ne, so, was soll ich machen? Ja, ist halt so. Irgendwann kommt Jesus wieder und rettet mich, dann wird alles gut. Und irgendwie dachte ich, er hat mich schon gerettet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, ne, ist es ein vollbrachtes Werk am Kreuz. Und ich glaube, gestern habt ihr gehört, dass wir nicht aus unserer Vergangenheit leben sollen, das ist richtig. Aber die Vergangenheit ist immer noch wichtig, nämlich seine. Wir sollten lernen, aus seiner Vergangenheit zu leben, so dass seine Vergangenheit mein Heute bestimmt, nicht meine. Und wenn ich aus seiner Vergangenheit lebe, dann passiert Folgendes: Sünde gegen mich bewirkt nicht Sünde durch mich. Seht ihr, wenn gegen mich, weil das ist Transformation. Da, und ihr müsst verstehen, ich komme nicht zu euch von oben herab. Ich komme nicht mit ich habe nie Probleme und das, seit ich das gecheckt habe, läuft alles. Sondern ich komme zu euch als jemand, der das unglaublich, ich sehne mich und ich habe ein Verlangen nach dieser Realität in mir, meiner Familie, meinem engsten Umkreis, meiner Gemeinde und der Gemeinde im Großen und Ganzen, dass wir lernen, Christus zu repräsentieren. Und das hat nicht nur was mit Zeichen und Wundern zu tun, wie das manchmal wir so denken. Wir denken ja, Christus repräsentieren heißt, wir tun jetzt alle krasse Wunder und so weiter und das ist super und das glaube ich auch und ich denke, es gehört dazu. Aber wenn der Charakter Christi nicht Teil davon ist, dann haben wir ein Problem. Ja, und das ist manchmal so mein, das ist manchmal wenig spektakulär, ja, und trotzdem möchte ich das bringen, was Gott auf dem Herzen hat, ja, so, das ist, weil ich glaube, es ist manchmal ein fast größeres Zeugnis, wenn Leute uns ungerecht behandeln und nichts als Liebe aus unseren Augen und unserem Mund und vor allen Dingen unserem Herzen kommt, als wenn wir ganz große, tolle Taten tun. Versteht ihr? Die gehören mit dazu. Nicht entweder oder, ja, nicht ein gegenseitiges Argumentieren, was ist besser, was ist schlechter, sondern einfach Transformation bedeutet, etwas ist in mir so verwandelt, dass das Wesen Christi total übernommen hat, ich sein Denken, der Sinn Christi so mein Denken durchdrungen hat, dass sein Leben, sein Wesen aus mir heraus lebt, wenn etwas gegen mich kommt. Anders ausgedrückt, wenn der Teufel mich presst, sollte Jesus den Raum füllen, oder? Und das ist genau diese, das ist eine, boah, ich liebe diese Aussage. Ja, ich liebe das, weil tatsächlich wir manchmal eher das Gegenteil bemerken, oder? Wenn die Umstände uns pressen, wenn es hart wird, wenn es schwierig wird, dann früher habe ich immer gesagt, ja, dann zeigt sich, wer wir wirklich sind. Ja, und ich verstehe die Logik heute dahinter, warum ich das gesagt habe. Dann zeigt sich, wer wir wirklich sind, nämlich dann kommt hervor, wo wir wirklich stehen. Aber es zeigt nicht, wer wir wirklich sind. Es zeigt, was wir wirklich glauben. Und das ist ein großer Unterschied. Man seht ja, wenn wir ändern wollen, was wir tun, dann basteln wir nicht daran rum, was wir tun, sondern wir müssen checken, was wir glauben und ändern, was wir glauben. Weil wenn wir ändern, was wir glauben, kommt automatisch eine Veränderung der Frucht. Aber wenn wir immer nur Frucht beschneiden, wenn wir nur Frucht versuchen zu cutten und so, was passiert? Die wächst immer nach, oder? Das ist ein Problem. Und das Problem liegt nicht in deiner Natur, sondern in deinem Denken. Es liegt nicht in dem, wer du bist, sondern du musst, Jesus sagt, mach den Baum gut und es wird seine Frucht gut sein. Und wenn du verstehst, dass du ein guter Baum bist, dauert es nicht lange, dass du gute Frucht bringst. Aber Frucht ist nicht der Fokus, der Baum ist der Fokus. Der Baum ist der Fokus und das ist Transformation. Das ist Verwandlung, das ist eine Wesensumkehr sozusagen, also wo das, was Jesus sagt über uns, nicht nur eine mentale Übereinstimmung in uns hervorruft, sondern wir das tatsächlich leben können. wir das tatsächlich sind, wo der Ärger von uns verschwindet, wo das, was, wo wir wissen, dass es negativ ist, dass es uns, dass es andere und uns kaputt macht, dass es eben keine Freiheit ist, dass das wirklich aufhört. Ich meine, das hört sich manchmal fast zu schön an, um wahr zu sein. Und der Punkt ist, wir müssen da auch ankommen, dass es uns, dass es fast zu schön sich anhört. Warum? Weil wir sonst immer noch denken, wir könnten es selber schaffen. Und das ist der entscheidende Punkt des Evangeliums. Gott will nicht, dass du das selber schaffst. Gott will, dass du loslässt. Gott will, dass du vertraust, dass du abgibst, dass du verstehst, dass er das Wollen und das Vollbringen in dir bewirkt. Ja, dass er in dir, der Geist Gottes, wenn wir ihm doch nur den Raum geben lassen, wenn wir unser Denken erneuern lassen, wenn wir das machen, dann passiert etwas mit uns. Wir erleben eine Verwandlung. Und du kommst ein Jahr später in dieselbe Situation rein, wo du heute vielleicht noch Schwierigkeiten hättest und merkst ein Jahr später, wow, ich habe ganz anders reagiert. Ich habe ganz anders reagiert, aber ich habe mich nicht angestrengt, ich habe nicht versucht, anders zu sein, ich habe nicht ein Armband jetzt getragen, wo drauf steht, was würde jetzt Jesus tun, ja? Ich würde am liebsten draufhauen, aber nein, das würde Jesus ja jetzt nicht machen, okay, na gut, ne? So, sondern es ist eine Veränderung hat stattgefunden, die aus dem Inneren kommt. Und das ist doch der Traum, oder? Und seht ihr, das Ganze gibt die Verantwortung, oder die Verantwortung ist manchmal so ein schweres Wort. Ja? Also es gibt die Autorität zurück in unsere Hand. Es gibt die Autorität in unsere Hand, sodass wir nicht beten, Herr, ändere meinen Ehepartner oder ändere meinen Chef, sondern Herr, ändere mich. Ja, also ich sage das vielleicht nochmal. Ich weiß, es kam gerade nicht so gut an, aber... Das ist eine Perspektivänderung, weil wir können die anderen um uns herum nicht verändern. Schon mal gemerkt, ja, wir können es versuchen. Ja, wir können natürlich in Kontrolle und Manipulation versuchen, alles so zurechtzubiegen, dass die Furcht nicht mehr getriggert wird in meinem Leben. Na klar, wir können das versuchen. Wir können versuchen, den Druckknöpfe zu umgehen. Wir können die Gemeinde wechseln. Wir können, wenn es zu eng wird, wenn es wird zu eng, da kommen Leute zu nah an mich ran, können wir woanders hingehen, richtig? Und dort erstmal eine schöne Maske tragen eine Weile. Und dann, wenn es da wieder zu eng wird, rennen wir wieder zur nächsten Gemeinde. Und wenn es da wieder zu eng wird, aber der Punkt ist, Jesus, es geht nicht darum, Druckknöpfe zu vermeiden. Es geht darum, Druckknöpfe loszuwerden. Come on. Freiheit ist nicht, ich vermeide Druckknöpfe. Ja, das ist nicht Freiheit. Freiheit ist, ich lasse sie mir entfernen. Weil Jesus hatte keine. Hast du mal versucht, Jesus Knöpfe zu drücken? Also alles wurde versucht mit diesem Typen, ja? Alles, ja? Noch auf dem Weg zum Kreuz haben sie, da haben sie ihm das noch selber draufgelegt und so weiter. Also irgendwo ist auch Schluss, oder? Irgendwann denkst du dir, ja, jetzt reicht's aber hier, für die soll ich sterben, soll ich das Kreuz selber schleppen, was soll denn das? Ja, so, du siehst das ja immer wieder. Das Christentum ist so radikal, weil es in sich eine so krass kulturkonträre Botschaft trägt. Von nicht selbst rechtfertigen, zurückschlagen, rächen und so. Diese ganzen Punkte fallen weg. Warum? Weil jemand zufrieden in Gott ist. Weil jemand alles hat in Christus. Weil jemand sich nicht mehr beweisen muss. Weil er nicht mehr zeigen muss, wie toll er ist. Weil er seinen Wert nicht mehr beweisen muss. Ich meine, wie krass wäre das Leben, wenn du deinen Wert nicht mehr beweisen musst. Wenn du niemand mehr beweisen musst, wie toll du bist. Warum? Weil du es weißt. Ja, das ist, der Punkt ist, Leute, ganz ehrlich, warum muss man seinen Wert beweisen? Weil man ihn nicht kennt. Das ist der einzige Grund, warum jemand seinen Wert beweisen muss. Und natürlich ist das Problem, und ich meine, ihr seid ja alle schon da viel weiter, aber das Problem ist, dass wir Christen, ja, wir sind ja Menschen, die meistens jedenfalls, ich weiß nicht, also bei mir ist es jedenfalls, wir sind irgendwann ans Ende unserer Kraft gekommen. Ja, vielleicht bist du so ein Froki, so ein frommes Kind, was immer so aufgewachsen ist, aber das ist ja auch okay, ne? Kein Problem, wenn es eine echte innere Überzeugung wird, super. Aber es gibt viele, viele Menschen, die sind ans Ende ihrer Kraft gekommen und deswegen haben sie sich zu Jesus gewandt. Nun, das bedeutet aber auch, dass es manchmal Menschen sind, die mit einer gewissen Schwäche, die haben nicht das Leben so unbedingt immer so gemeistert, so toll, oder? Die haben es nicht immer, die waren nicht immer, also ich meine, ich war schwer heroin-kokainabhängig, ich war nicht irgendwie der Held des Lebens, ja. Hoho, dann jetzt nehme ich Jesus auch noch dazu oder so. Nee, ich war am Boden zerstört. Ja, wenn du noch was mit dem Frack machen kannst, Jesus, okay, probier mal. Ja, so das, ne, und da kommt manchmal eben diese, aber Jesus hat uns ja nicht aus dieser Schwachheit rausgeholt, damit wir da bleiben, sondern er hat uns rausgeholt, damit seine Kraft dadurch hervorkommt. Damit sein Leben dadurch hervorkommt, weil in unserer Schwachheit ist er stark. Aber das Ergebnis, und das muss uns klar sein, das Ergebnis ist immer noch Stärke. Der religiöse Geist hat daraus gemacht, sei immer schön schwach. Sei immer schön schwach, weil in deiner Schwachheit ist Gott stark. Aber das Ergebnis dieses Satzes ist Stärke, nicht Schwäche. Das Ergebnis dieses Satzes ist Stärke, aber nicht aus mir selbst heraus. Nicht, weil ich so, wow, so gut drauf bin. Nicht, weil ich meinen Ärger so gut im Griff habe. Ja? Nicht, weil ich ein bisschen besser, ich bin ein bisschen heiliger als ihr. Ja? Ich habe ein bisschen mehr Bibel gelesen als ihr. Ich bin ein bisschen besser drauf. Und wenn ihr auch so drauf wärt wie ich, dann hätten wir schon lange Erweckung. Ja, so da schleichen sich dann manchmal so die Pharisäer rein, ja, wenn wir auch nur einen Moment denken, dass irgendwas, was wir haben, kommt, weil wir besser sind oder mehr gearbeitet haben als andere, dann sind wir völlig auf der rutschigen Holzplanke, ja, weil das ist wirklich alles Gnade, es ist alles ein Geschenk, ja, aber die Einladung der Gnade ist, hey, gib auf, die Einladung der Gnade ist, lass los. Vertraue mir, vertraue dem, der dich geschaffen hat, berufen hat, erwählt hat vor Grundlegung der Welt, der einen Plan hat mit deinem Leben. Ja, vertraue dein Leben ihm an. Und wenn wir das machen in dieser Transformation und loslassen, passieren wunderbare Dinge. Ehen werden geheilt, ja, Familien werden zusammengeführt, werden gesund. Es passiert Liebe, es passiert Wiederherstellung. Und alles, weil Menschen anfangen zu sagen, okay, ich höre auf dafür zu beten, dass die anderen sich ändern, damit es mir besser geht. Ich fange an zu beten, Herr, ich möchte Veränderung. Ich möchte Veränderung. Ich möchte, dass du mich veränderst. Ja, ich hatte eine ziemlich heftige Phase in meiner Ehe und da kamen dann schon diese Gedanken von Scheidung und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, das reicht. Ja, so, ich kann das nicht abhängig machen von den Umständen. Herr, ändere mich. Ändere mich. Ja, nicht ändere meine Frau, ja, damit sie nicht mehr meine Triggerpunkte. Ich meine, wie versteht ihr das so verdreht? Wenn man drüber redet, merkt man es schon, oder? So ändere meinen Ehepartner, damit er nicht mehr meine Punkte drückt. So, und das ist halt, ich weiß, es tut weh, wenn jemand die Punkte drückt. Ich weiß, es ist schmerzhaft. Ich weiß, es ist auch nicht irgendwie so ausgedacht oder ach, komm mal drüber weg, ist nicht so. Nein, es ist schlimm. Und ja, es tut weh. Es stimmt, aber es ändert nichts. Es ändert nichts daran, dass wir aufhören müssen, Opfer davon zu sein und Verantwortung übernehmen und sagen, Herr, mach die Triggerpunkte weg aus meinem Leben. Ich will sie nicht. Tatsächlich ist es so, ich habe gestern erzählt, dass ich mache gerne ein bisschen Sport und fahre Fahrrad und so weiter und manchmal kann man es übertreiben mit dem Sport. Ja, und ich bin manchmal so ein Typ, ne, so ein bisschen, ne, wenn dann richtig. Dann habe ich so Muskelverspannung gekriegt und dann habe ich mir so ein Teil gekauft. So ein Ding, weil ich habe über Triggerpunkte was gelesen, ja, dass die Muskeln sich manchmal so verhärten können durch Überbelastung oder durch Fehlbelastung und dann hast du eine Verspannung, ja, dann verspannt sich das. Und du kannst eine Spitze nehmen sozusagen oder einen Zylinder mit einer kleinen Spitze und du piekst das Ding in den Triggerpunkt rein und es tut sau weh, okay, es tut wirklich, wirklich weh, aber der Punkt ist irgendwie so ein bisschen angenehm auch. so ein bisschen, warum? Weil das entspannt den unter Spannung stehenden Muskel, der gar keine Spannung gerade braucht, weil er gar nicht, der soll eigentlich entspannt sein. Aber der ist die ganze Zeit unter Spannung und der Trigger, dieser Schmerz führt dazu, dass er sich entspannt. Und ich hatte mal den Eindruck, dass Gott so sagt, so hey, ne, wenn deine Triggerpunkte gedrückt werden, dann ist das nicht, oh nein, was soll das und warum? Und wieso diese Person in meinem Leben und ich gehe nicht mehr in diesen Hauskreis und lass mich bitte alle in Ruhe, weil die drücken alle meine Punkte und so weiter, sondern es ist eine Chance, die Verspannungen loszuwerden. Es ist eine Chance, die Widrigkeiten loszuwerden. Es ist eine Chance, gesund zu werden. Es ist eine Chance, entspannt zu werden. Es ist eine Chance, die Dinge loszulassen, ans Licht zu machen. Es fordert Mut. Es fordert Mut, echt zu sein und wirklich Gemeinschaft zuzulassen. Wirklich, wirklich echte Beziehungen zuzulassen. Es fordert Mut, sich zu zeigen. Es fordert Mut, zu sagen, ja, okay, tut weh. Aber ich mache niemanden dafür verantwortlich. Ich bleibe nicht an diesem Punkt des Wehtuns. Ich bleibe nicht an dem Punkt der Verletztheit. Ich bleibe nicht an diesem Punkt des, was mir irgendjemand vor 10 Jahren angetan hat. Ich bin nicht mehr, was mir vor 10 Jahren angetan wurde. Ich bin, was Christus am Kreuz angetan wurde. Und das cancelt alles, was jemals mir angetan wurde. Und deswegen kann ich vergeben. Und deswegen kann ich loslassen. Und deswegen kann ich frei leben. Und deswegen bin ich kein Sklave und kein Opfer mehr. Das ist Freiheit. Das ist frei. Dafür lebe ich. Das ist, was ich sehen möchte. Das möchte ich in der Gemeinde. Ich möchte eine Gemeinde sehen, die Christus repräsentiert. Habt ihr das schon mal in der Bibel gelesen? Steht das da? Steht in der Bibel, dass der Paulus ringt und kämpft, aber nicht gemäß seiner Kraft, sondern gemäß der Kraft, die Gott in ihn reingelegt hat, damit jeder Mensch vollkommen in Christus dargestellt wird? Hat er das mal gelesen? Hat er mal gelesen, dass er ringt darum und betet, dass Christus geformt wird in seiner Gemeinde? Dass er hervorkommt, das ist eigentlich das Ziel von allem. Es ist eigentlich das Ziel, dass Christus sichtbar wird. Der Wille des Vaters ist der Sohn. Wow. Und das ist die eigentliche neue Schöpfung. Jesus Christus in der Gemeinde. Die Gemeinde ist die neue Schöpfung. Und deswegen kann sie nicht das schwache, arme Würstchen sein, was darauf wartet, gerettet zu werden. Das geht nicht. Sie kann nicht sich zurückziehen in ihre vier Wände und hoffen, dass es irgendwann mal besser wird. Sie kann nicht im Angesicht einer Pandemie einfach nur aussitzen. Sie kann das nicht. Das geht nicht. Warum? Weil sie Christus repräsentiert. Weil sie ihn ausdrückt. Und deswegen ist jeder Tag der Tag des Herrn. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag, wo Jesus sichtbar wird. Heute ist der Tag von Erweckung. Heute ist der Tag von Durchbrüchen. Heute ist ein guter Tag für Erweckung. Heute ist ein guter Tag, dass die Gemeinde aufsteht. Heute, was, wir haben eine Pandemie, wir haben Ausgangssperre, wir haben das. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag, mutig zu sein, Risiken einzugehen. Heute ist ein guter Tag, das Evangelium auszuteilen. Heute ist ein guter Tag, für Kranke zu beten. Heute ist ein guter Tag, zu prophezeien. Heute ist ein guter Tag, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen. Ja, aber heute, aber ich fühle mich gerade auch heute, mir fehlt das Geld, heute, seid ihr da? Und das kommt alles aus einem Bewusstsein, aus einer Transformation, aus einem dieser Christus in mir. Ich meine, das ist ja, was wir sagen, oder? Das ist, Paulus sagte, den predigen wir, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den predigen wir, Christus in uns. Nun, uns bedeutet eben ja auch in dir, aber uns bedeutet uns. Uns bedeutet die Gemeinde. Christus in der Gemeinde. Christus im Tempel. Du und ich. Der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist eine radikale Berufung. Nun, lass uns für einen Moment noch dahin zurückkommen, wie das ganz, ganz praktisch für jeden Einzelnen wirksam wird, diese Transformation. Weil ich kenne ja Menschen sagen dann, ja okay, das ist schön und gut, Konrad, aber wie? Ja, wie? Wie geht das? Wie geht das? Und es gibt eine ganz simple Sache, wo ich dann an gestern anschließe. Ja, es gibt eine ganz simple Sache. Es ist wunderschön. Und wenn wir das uns angewöhnen können, als eine geistliche Disziplin, wenn du so willst, oder eine, wie würde man heute sagen? Heute würde man vielleicht sagen, eine Routine, eine Morgenroutine, eine Angewohnheit, etwas aber lebendig aus dem Leben heraus. Wenn wir das können, wenn wir das sehen, dann passiert was mit unserem Leben. Und wenn was mit unserem Leben passiert, dann passiert was mit den Leben, die mit unserem Leben in Kontakt kommen. Weil wenn wir uns verändern, verändert sich automatisch alles, mit denen wir in Kontakt kommen, weil wir anders sind als vorher. Und das ist, wie ich glaube, ganz simpel, wie Einfluss ausgeübt werden, nicht nur, aber viel. Weil wenn das passiert an deinem Arbeitsplatz, deiner Firma, vielleicht bist du ein Angestellter, vielleicht bist du ein Boss, vielleicht bist du ein Chef, egal was es ist, wenn du dich veränderst, verändert sich dein Umgang mit den Leuten, verändert sich die Perspektive, verändert sich dein Umgang mit Geld, verändert sich dein Umgang mit Sicht auf die Situation. Du fragst auf einmal nicht mehr, was ist für mich drin, du fragst immer, wie kann ich dienen? Wie kann ich mehr erreichen? Wie kann ich das Reich Gottes mehr austeilen? Wie kann das, was Gott mir anvertraut hat, mehr dienen, damit mehr Einfluss für Gottes Königreich stattfindet? Du fängst an, anders zu denken. Fängst an, anders zu sehen. Du hast verrückte Ideen. Wo sich andere fragen, was ist mit dem los? Warum? Weil man nicht mehr für sich selber lebt. Warum? Weil es nicht mehr um Überlebenskampf geht. Es geht nicht mehr darum, zu überleben, genug zu haben. Und oh, hoffentlich habe ich morgen genug. Nein, du hast einen Vater. Und es ist nicht irgendein Vater, es ist der Vater im Himmel. Es ist der Schöpfer aller Dinge. Es ist der, der stinkend reich ist, der keinen Mangel hat, der keine Probleme hat, der nicht Fingernägel kauend im Himmel sitzt und denkt, oh Gott, wie soll das werden? Jesus, oh Mann, Heiliger Geist, hast du eine Lösung? Ich weiß nicht, das habe ich nicht kommen sehen. Manchmal dürfen wir uns erinnern, was wir für einen Vater haben, oder? Und als Jesus heißt, es heißt ja von Jesus, er ist das Wort, richtig? Er ist das Wort. Er ist das Wort Gottes, lebendige Wort Gottes. Und er wurde Mensch, richtig? Das Wort wurde Fleisch, also Gott wurde Mensch, das Unsichtbare wurde sichtbar, das, was nicht zu sehen war im Verborgenen, konnte man auf einmal anfassen, konnte man auf einmal angucken, konnte man mit reden. Und das war der Sohn Gottes, war Jesus Christus auf der Erde, der Sohn des Menschen. Und er läuft da lang und man sah seine Herrlichkeit, richtig? Das ist das Wort. Und das Wort, ja, das läuft dann da so lang und macht Sachen, ne, so, ihr kennt die Storys. Und dann sagt dieses Wort, ja, redet so, ist ganz interessant, der ganze Kontext, ganz witzig, ja, in Johannes 6 so, versorgt er diese 5000 oder bis 20.000 Leute, die so Hunger hatten, ja, und er nimmt da die zwei Brote oder fünf Brote, zwei Fische, ich verwechsel das immer, zwei Brote, fünf Fische, fünf Frische, zwei Brote, keine Ahnung, jedenfalls irgendwas stimmt davon, ne, sucht dir was aus und dann nimmt er das vermehrt das und sättigt die ganzen Leute, übernatürlich, ein krasses Wunder und so weiter und dann geht's weiter, ne, die Story geht weiter und dann kommen sie zu ihm und er sagt hier, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Also er sagt, hey, ihr kommt zu mir, weil ihr versorgt worden seid, toll, aber ich habe eine bessere Versorgung. Ich habe eine krassere Versorgung als das. Und dann geht's weiter und sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Ich meine, ich stelle mir die Sachen so vor, ne? Und ich denke mir so, da steht so ein Typ und redet von dem Brot, was aus dem Himmel kommt. Ich weiß nicht, wie du das findest, das ist schon mal ziemlich heftig. Und dann sagte, sie sprachen zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot. So, also wir sind alle so churchy, ne? Wir sind hier aufgewachsen und das Brot des Lebens, na klar. Aber stell dir mal vor, jemand steht vor dir, du hast es noch nie gehört und sagt und erklärt, ich bin das Brot. So, ey, nenn mich Brot ab heute, ja, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten, wird nicht hungern und nicht dürsten. Und dann geht's weiter, ich lese mal ein bisschen weiter, in Vers, wo gehen wir hier mal weiter, ich nehme mal 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wir sind Johannes 6, wer glaubt, hat ewiges Leben, ich bin das Brot des Lebens, eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben, dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und jetzt pass auf, jetzt macht er einen krassen Shift. Ja, er sagt, ich bin das Brot, wer von mir isst, wird leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Das Brot, was ich geben werde, ist mein Fleisch. Und das ist jetzt wird's, ne, Brot, okay, ja. Aber jetzt ist es auf einmal sein Fleisch. Und dann kein Wunder, dass die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Ich meine, der steht da und sagt das und jetzt noch ist es Interpretation der Juden, aber dann Jesus so in seiner sensiblen Art, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. So vom Brot zum Fleisch zum Iss mich, ja. Und dann sitzen die da und gucken ihn an und denken sich, der Typ hat ein Rad ab, wir sollten ihn jetzt grillen, ja, also ich meine, das muss man sich ja mal reintun, das Ganze, das ist ja nicht, wir natürlich heute, ne, nach dem Kreuz, wir, und es ist ganz klar, und hat er doch gesagt, ist doch ganz logisch, ja, es ist sein Fleisch für das Leben der Welt, er spricht vom Kreuz, ja klar, ist uns klar, ja, das Brot gibt sich selbst am Kreuz, ja, das Fleisch und wird für uns zum Brot, wird für uns zur Nahrung, zur Ewigkeit, wer von mir isst, wird leben in Ewigkeit, ist für uns klar, aber für die war das nicht klar, richtig? Für die war das nicht klar. Warum sage ich das? Es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil er später, und ich komme hier gleich auf den Punkt, ja, wundert sich vielleicht, was hat das mit Transformation zu tun, geht gleich los, okay? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst, zerkaut, heißt es hier, und mein Blut trinkt. Ich meine, stell dir es vor, ja, hat nicht so viel mit der Predigt zu tun, aber einfach aus Fun, wie ein Typ vor dir steht und sagt, iss mein Fleisch und trink mein Blut und du wirst ewig leben. Halleluja. Du warst so, Sekte! Ding, 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 Vorsicht, Vorsicht. Ja, und ja, der bleibt in mir und ich in ihm. Nun, das Witzige ist, dass es heißt dann hier, die Jünger, die das hörten, viele seiner Jünger und Leute, die zuhörten, sagen, das ist zu krass. Das ist zu krass. Also, wir haben ja einiges ertragen mit ihm und die Wunder haben uns so war schon krass, aber das ist zu heftig. Ja. Und das heißt, sie gingen. Ja, sie gingen. So, ich meine, der Horror eigentlich, oder anders auf der anderen Seite, das ist eigentlich die beste Situation. Ja, du als Prediger denkst du dir so, wow, endlich tausende Leute, die mir zuhören. Endlich, jetzt bloß nichts Falsches sagen. Und Jesus sagt, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Ja, so voll seeker-friendly. Ja, voll so. Hinterher gab es dann Feedback-Runde. Ja, Jesus, das musst du ein bisschen anders ausdrücken. Wir verlieren zu viele Leute. Das ist schon heftig. Ja, so, und sie murrten gegen ihn. Ne, und Jesus natürlich wieder in seiner liebevollen und sensiblen Art. Ärgert euch das? Ja, Vers 62, ärgert euch das? Dieses Wort Anstoß nehmen, ja, ärgert euch das? Wenn ihr nun den Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war. Und jetzt kommt's, der Geist ist, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Nun, wir wissen, dass als er dann noch, ich meine, Jesus ist so frei, wenn du irgendein, ist ja klar, er ist das Beispiel für Freiheit schlechthin, ja, aber wenn du irgendwie mal wissen willst, wie Freiheit aussieht, hast du gerade ein Publikum gehabt von weiß ich nicht, vielleicht 20.000 Menschen, ja, auf einmal sind es nur noch deine 12 Hanseln, die du vorher hattest, ja, die so ein bisschen mit dir halt mitgegangen sind, von denen du genau mit ihrem Charakter sowieso nicht so ganz klar bist, was mit denen eigentlich los ist, und dann sagt Jesus zu ihnen, und, wollt ihr auch gehen? Das ist Freiheit, oder? Da ist jemand nicht über seinen Dienst definiert. Da ist jemand nicht über das definiert, was er tut. Da ist jemand nur davon abhängig, was der Vater sagt über ihn. Das ist Freiheit. Er war umsonst, er war nur nebenbei, okay? Aber es ist ein, er sagt, wollt ihr auch gehen? Ja, weil viele Jünger sind auch weggegangen. Und er sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Vers 68, ja, sagt Simon Petrus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich war immer so witzig, ne? Zu wem sollen wir gehen? Ich habe damals immer gedacht, so was für eine geistliche Aussage. Ach, zu wem sollen wir gehen, Herr? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und bis mir irgendwann mal klar wurde, zu wem sollen wir gehen, war absolute Verzweiflung. Ja, die Leute haben ihre Jobs verlassen, die haben ihre Einkommensquellen verlassen. Das war nicht ein, zu wem sollen wir gehen? Das war, zu wem sollen wir gehen? Wir haben alles hinter uns gelassen. Wir haben keine Sicherheit mehr. Wir haben nichts außer dich. Wir haben nichts, wo wir hingehen sollen. Ja, aber dann sagen sie, du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Du hast Worte ewigen Lebens. Und seht ihr, etwas haben diese Jünger gemerkt. Sie haben gemerkt, als Jesus gesagt hat, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut, da ist etwas in ihnen gewesen, was anfing zu vibrieren. Und das kennt jeder von euch hier auch. Du hast es schon mal erlebt und vielleicht, und ich hoffe und bete, vielleicht auch, wenn ich spreche, weil das ist mein Wunsch, weil wenn Gott spricht, dann ist es eigentlich Geist und Leben und nicht Gehirn und Verstand. Wenn Gott redet, dann wird Leben transportiert, weil es ist eben nicht Menschenwort. Es ist nicht eine Lektion in der Uni. Es ist nicht ein Seminar mit netten Informationen. Wenn Gott redet, passiert was. Leben fließt. Deswegen ist auch die Torheit der Predigt, die Menschen rettet. Das ist nicht so, wer ist der beste Sprecher? Das ist nicht, wer kann am besten reden? Wer hat die beste Rhetorik? Wer ist irgendwie am geschultesten in der Sache, so dass ich am besten entertained bin? Das ist, wo kommt Leben? Wo fließt Leben? Wo ist wirklich etwas, was ausgeht, was das Wort Gottes ist und etwas in mir bewegt, dass Leben passiert, dass etwas vibriert? Und das haben die Jünger gemerkt. Du hast Worte ewigen Lebens. Jesus sagt, wenn ich rede, sind meine Worte Geist und Leben. Das Wort, was Fleisch wurde, sprach und Geist und Leben ging in die Atmosphäre. Und die hören konnten mit dem Herzen, sie konnten nicht verstehen, was es soll, dass sie den jetzt grillen sollen und sein Blut trinken und was weiß ich, was alles machen. Aber sie irgendwie spürten sie hier drin, das kann er nicht meinen. Das kann er nicht meinen. Es ist Leben, was mein Herz erfüllt. Deswegen kann es das nicht bedeuten. Es kann nicht bedeuten, dass wir den jetzt auf den Grill legen. Es muss etwas anderes sein. Ja, es muss eine andere Realität sein. Und jetzt pass auf, jetzt spanne ich den Bogen, okay? Jetzt spanne ich den Bogen zur persönlichen Transformation. Hast du dich schon gewundert, ne? Wo das jetzt herkommt? Hier ist der Punkt. Das Wort wurde Fleisch und wandelte unter uns. Und wenn er gesprochen hat, entstand Geist und Leben. Nun, wir wissen, dass die Bibel, ja, dass wir wissen, dass dieses Buch, das ist der Hammer. Wir wissen, dass dieses Buch göttlich ist. Wir wissen, dass dieses Buch, die Schrift selber zeugt über sich, dass sie von Gott eingehaucht ist, ja. Dass es vom Heiligen Geist eingehaucht ist und dass es nützlich zum Leben, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit ist, ja. Dass der Mensch Gottes richtig sei. Dass wir für jedes gute Werk bereit sind. Dass wir wissen, dieses Ding hier ist eigentlich das Buch selber nicht, aber was hier drin steht, ist übernatürlich. Okay? Das wissen wir. Aber wir wissen auch, und ich weiß, dass manchmal stoße ich damit ein bisschen den einen oder anderen auf, aber ich fordere dich heraus, mich richtig zu hören. Wir wissen auch, dass es nicht Vater, Sohn und Heilige Bibel ist, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist. Richtig? Warum ist das? Warum ist das so wichtig? Und ich mache hier nicht, bitte hör mich richtig, ich liebe das Wort, die Bibel, das geschriebene Wort Gottes. Ich liebe es und ich glaube, es ist Fundament des Lebens. Es muss daraus kommen. Ich kann nicht was predigen, was man hier drin nicht findet. Okay, ich glaube das, aber es ist nicht Gott. Es ist nicht Gott. Es ist nicht Gott. Ich brauche Gott, um es zu ergreifen, was hier steht. Und wenn ich es versuche, im Verstand zu lesen, dann ist es das, was Jesus sagt, das Fleisch nützt nichts. Und dann wird das Buch, was Leben bringen soll, ein Grund für Kriege auf der ganzen Welt, seit es diese Erde gibt. Versteht ihr, was ich meine? Weil hiermit wird alles gerechtfertigt. Wenn du willst, kannst du alles rechtfertigen hiermit. Du kannst alles rechtfertigen, du kannst Verfolgung, du kannst Leute umbringen, du kannst alles Mögliche machen, du kannst sagen, steht in der Bibel und du hast recht. Du hast recht. Aber dieses Buch war niemals dafür gedacht, außerhalb von Beziehungen gelesen zu werden. Es war niemals dazu gedacht, dass du das mit deinem Verstand analysierst und dir rauspickst, was du gerne hättest, weil wir selber nicht mehr klarkommen und überhaupt nicht wissen, wer wir überhaupt sind und deswegen uns irgendwelche falschen Identitäten hier rausholen und damit irgendwas beweisen wollen und keine Ahnung, ganze Show, die wir damit manchmal machen. Das war nie dafür gedacht. Es war dafür gedacht, von einem demütigen Herzen, unterworfen unter den Heiligen Geist und unter die Schrift zu hören. Und jetzt pass auf, damit durch den Heiligen Geist, wer ist der Heilige Geist nochmal? Er ist der Geist der Wahrheit. Er ist der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Er ist der Geist, der uns in die Wahrheit führt. Nun, wer ist Wahrheit? Jesus ist Wahrheit. Habt ihr gut gemacht, war keine Fangfrage. Jesus, ein bisschen verunsichert. Jesus ist die Wahrheit, richtig? Wahrheit ist keine Lehrmeinung. Wahrheit ist eine Person. Und der Heilige Geist führt uns in wen nochmal rein? In Jesus, in deine Identität, in deine Realität, in das, was er am Kreuz vollbracht. Er führt dich in die Wahrheit, dort hinein. Nun, die Wahrheit ist aber nicht ein Buch, die Wahrheit ist das Wort. Also brauchst du den Heiligen Geist, damit die Schrift zum Wort wird. Könnt ihr mir folgen? Die Schrift muss zum Wort werden, was nur geht durch den Heiligen Geist und durch ein demütiges Herz, dem ich lese. Nun, jetzt kommt der Punkt. Jesus sagt hier, und ich habe vorhin mit Absicht einen Vers ausgelassen, es war Absicht, den lese ich nämlich jetzt. Und zwar ist das aus Johannes 6, Vers 57. Wie der lebendige Vater, Jesus sagt das, okay, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, wird leben um meinetwillen. Nun, wenn du eine Elberfelder hast, da steht eine kleine Fußnote dran und sagt, wie die Fußnote erklärt, wie man das auch übersetzen könnte. Pass auf, da steht da nämlich, um des Vaters Willen, Fußnote Nummer 2, könnte heißen, durch den Vater und wird leben um meinetwillen, Fußnote Nummer 3, könnte heißen, durch mich. Nun lass mich das jetzt nochmal vorlesen so. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe durch den Vater, so auch wer mich isst, oder zerkaut heißt es ja auch, wer mich zerkaut, wird auch leben durch mich. Nun, wenn ihr euch an gestern Abend erinnert, das ist so gut, ich spüren, wie der Geist der Weisheit und der Offenbarung hier ist, ja, wie blink, 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 wenn ihr euch an gestern Abend erinnert, dann erinnert ihr euch, an was erinnert ihr euch dann? Das ist mir gerade entglitten. Das ist mir gerade entfleucht, woran wir uns erinnert haben. Aber es kommt gleich wieder, keine Sorge. Also nochmal, wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe durch den Vater. Siehst du, da ist es wieder. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir leben durch die Kraft eines anderen. Nämlich wir lassen los, wir geben auf, könnt ihr euch eine weiße Fahne, habe ich irgendwann mal, glaube ich, gestern gesagt, ja. Wir geben auf und in diesem Aufgeben erlauben wir, dass der Heilige Geist durch uns oder Christus in uns, dass er durch uns lebt, dass das, was eigentlich eben nicht möglich ist, wie zum Beispiel dieses ärgerlos werden, ja, dass das er durch uns bewirkt, dass wir in dieser Realität leben, dass Christus durch uns lebt. Darüber haben wir dann gerade eben hier am Anfang der Predigt gesprochen. Ja, dass er durch uns offenbar wird, sichtbar wird, richtig? Okay. Und das ist genau was, seht ihr, Jesus sagt, so ist das Leben als Christ. Ich lebe durch den Vater, nicht? Es heißt in 1. Johannes 3, ich glaube 3,9, ich weiß nicht genau, da heißt es, dass hierin ist die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit wir für ihn leben sollen? Nein, durch ihn leben sollen. Das ist die Gnadenbotschaft, versteht ihr? Das ist das Evangelium, ein Austausch am Kreuz. Nicht mehr lebe ich, er lebt durch mich. Das ist nicht, ich versuche ein guter Christ zu sein. Das ist nicht, ich streng mich an und bemühe mich und schwitze und mache mir jedes Jahr neue Vorsätze, die ich dann wieder nicht schaffe und dann tue ich wieder Buße und dann versuche ich es nochmal neu und dann schaffe ich es ein bisschen, dann werde ich stolz drüber und drauf und versuche und lege allen anderen das Joch auf, was ich selber nicht tragen kann. Das ist es nicht. Der war gut. Es ist ein Aufgeben an das Alte und ein Verständnis, dass das, was man nicht erneuern konnte, Gott getötet hat. Alles andere ist noch da, womit er was anfangen kann. Aber das, was man nicht erneuern kann, ist tot. Ja, du bist mit Christus ans Kreuz genagelt. Tack, tack, tack. Du bist mit ihm an dieses Kreuz genagelt worden. Und du bist mit ihm auferweckt zu einem neuen Leben. Und das ist, was hier steht, wie das praktisch angewandt wird. Damit es nicht nur eine Verstandeserkenntnis ist, mit der ich übereinstimme und sage, ganz toll, ja, aber mein Leben zeigt's nicht. Auf Instagram sieht's so aus, aber bei mir zu Hause leider nicht. Ja, sondern es ist eine Realität. Wie passiert die? Ich lebe durch den Vater, so auch wer mich isst, zerkaut, wird leben um meinetwillen, wird leben durch mich, wird leben durch Christus, wird leben durch die Kraft eines anderen. Nun, was steht hier aber für eine klitzekleine Bedingung, damit das Ganze erlebbar ist? Nicht, dass es nicht da ist, sondern das Ganze erlebbar wird. Und das sollte unser Ziel sein, oder? Es ist ja nicht nur das Ziel, dass wir wissen und dann mit angeschwollenen Köpfen durch die Gegend laufen und allen sagen, was wir alles wissen, ja? Sondern das ist, was wir leben, was wir ausleben, was wir sind. Was steht hier? Wer mich zerkaut? Wer mich zerkaut? Wer mich zerkaut? Nun, was haben wir nochmal gesagt? Das Wort wird durch den Heiligen Geist, oder falsch, nochmal, die Schrift wird durch den Heiligen Geist zum Wort. Richtig? Geist und Leben suchen wir. Wir suchen Geist und Leben. Nun, was passiert, wenn du anfängst, die Bibel so zu essen? Was passiert, wenn der Fokus wegkommt von, ich bin halt Christ, ich muss halt Bibel lesen? Was passiert, wenn der Fokus wegkommt von, oh, ich muss es auswendig lernen, ich muss das Wort kennen und dann kann ich es um mich werfen und diskutieren im Hauskreis und kann anderen erzählen, wie viel ich weiß? Was passiert, wenn wir davon wegkommen? Was passiert, wenn wir verstehen, dass es nicht darum geht, das Wort zu kennen, sondern zu werden? Was passiert, wenn wir ein lebendiger Brief werden, von allen gesehen und geschrieben mit lebendiger Tinte? Was passiert, wenn das Ziel Gottes Transformation ist und nicht nur Wissen und Reden und irgendwie ein guter Christ sein, sondern wir leben, was Gott aus uns gemacht hat? Und das passiert, wenn wir so zum Wort kommen. Deswegen liebe ich Bibellesen. Weil für mich ist es nicht einfach Bibellesen. Für mich ist es, ich gehe hier rein, und ich möchte Jesus sehen. Ich möchte ihn treffen auf jeder Seite, die ich lese, weil er ist dort drin. Er ist da drin. Als Jesus auf dem Berg der Verklärung war mit, ich glaube, es war Petrus und Johannes, weiß ich nicht mehr genau, ja, dann kam eine Stimme aus dem Himmel. Ja, da, ihr könnt euch erinnern, Mose und Elia erschienen auf dem Berg der Verklärung und Petrus wollte eine Hütte bauen für alle drei, für Jesus, für Mose und für Elia. Und dann auf einmal kommt eine Stimme aus dem Himmel, zeigt auf den Sohn und sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und in dem Moment verschwanden Mose und Elia. Und was ich glaube, was das bedeutet, ist, Mose steht fürs Gesetz, Elia steht für die Propheten, richtig? Und der Vater sagt, wenn ihr das Gesetz lest oder die Propheten, ihn hört. Du kannst das Gesetz nicht lesen als Gesetz, sondern durch Christus hindurch. Erfüllt, der das Gesetz erfüllte. Du kannst die Propheten nicht lesen, ohne Christus davor zu stellen. Und durch die Brille des vollbrachten Werkes am Kreuz zu sehen, esst mein Fleisch und trinkt mein Blut, ist das vollbrachte Werk vom Kreuz. Ist das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Es ist das Werk, was er am Kreuz für uns und an uns und mit uns getan hat. Es ist die Identifikation des Kreuzes, wo er sich identifizierte mit der gefallenen Welt, damit wir uns mit ihm identifizieren können. Wo er Sünder wurde, wo er zur Sünde wurde, nicht Sünder wurde, zur Sünde wurde, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden können in ihm. Das ist das, was wir zerkauen sollen, was wir essen sollen, das Wort. Und wenn wir das machen, passiert etwas. Wir zerkauen es. Seht ihr, wenn ich mich so hinsetze und einen Bibelvers lese, dann lese ich den nicht für meinen Verstand, sondern ich beuge mich unter die Gegenwart Gottes und ich sage, Herr, ich will die Realität dahinter, das Geist, den Geist und das Leben dahinter. Ich möchte das Wort, ich möchte nicht ein Buchstaben, ich möchte das Leben dahinter, dass es mein Herz durchdringt, dass es mein Denken erneuert und deswegen Transformation bewirkt und ich sehe, was bereits zur Verfügung steht. Dass sich meine Sicht ändert. Nun, jetzt hast du vielleicht, das Ding ist, ne, die Landung dieser Message ist weniger spektakulär als erwartet, weil alles, was ich euch sage, ist, liest deine Bibel. Aber der Punkt ist, wie wir sie lesen, kann einen riesen Unterschied machen. Und wenn du Jesus auf jeder Seite suchst, wenn du eine Begegnung mit dem Wort suchst, mit dem lebendigen Wort, wenn du verstehst, dass das wie eine Saat ist, seht ihr, es heißt im Galater, sät auf den Geist und ihr werdet vom Geist was ernten? Leben. Wenn du aber auf das Fleisch säst, erntest du Verderben, richtig? Nun, was ist auf den Geist sehen? Auf die Wahrheit. Manchmal denken wir, alles geht so McDonald's, zack, zack, ja. So, wenn du heutzutage, ja, wenn du bei McDonald's 5 Minuten an der Kasse stehst, dann sagen wir, und das nennt sich Fast Food, ja. So, mit derselben Haltung gehen wir manchmal unseren Glauben an, obwohl in der Bibel glasklar steht, durch Glauben und was? Ausharren gewinnen wir die Verheißung. Ich meine, mach eine Konferenz über Glauben, da rennen sie die Bude ein, mach eine Konferenz über Geduld. Aber Fakt ist, Glauben und Geduld gehören zusammen. Und die Liebe ist als allererstes erstmal geduldig. Also, Herr, ich möchte mehr in deiner Liebe wandeln. Ja, dann bringe ich dir bei, ein bisschen mehr Geduld zu haben. Na, so habe ich das nicht gemeint. So, aber das ist, ne, das ist der, und dasselbe ist, wenn wir dürfen eins wissen, und das ist die Hoffnung da drin. Wenn ich mich ernähre mit der Wahrheit des Wortes, die Saat geht auf. Manchmal dauert es ein bisschen. Manchmal, wenn du säst in die Wahrheit rein, ja, ich meine, hast du schon mal gesät, dann ist es erstmal, du hast am Anfang nur wenig, es ist am Anfang schon klein, und wenn du säst, ist es erstmal weg. Super. Es war schon gerade wenig, aber jetzt ist es auch noch weg. Und dann sollst du das, was weg ist, noch bewässern. Na toll. Wenn das nicht Glauben ist. Und dann plötzlich, plupp, eine kleine Verbesserung. Die Sicht, die Perspektive, mehr Hoffnung, mehr Freude, mehr Leichtigkeit. Du lernst, das Joch Jesu zu tragen, mehr Kraft, du bist nicht mehr so schnell eingeschüchtert. Du hast nicht mehr so schnell Angst. Du merkst auf einmal mehr Confidence, mehr Klarheit. Dich fordern die Sachen nicht mehr so heraus. Die Menschen triggern dich nicht mehr so schnell. Dinge ändern sich. Wenn ich merke, dass Dinge in meinem Leben nicht übereinstimmen mit dem Leben Christi, dann weiß ich eine Sache, die haben in meinem Leben nichts zu suchen. Und dann finde ich keine Rechtfertigung dafür, warum das auch ganz okay wäre, sondern ich gehe in mein Versteck, ich schließe die Tür, ich mache zu und ich suche die Verse, die damit zu tun haben, weil Gott hat auf jedes Problem eine Antwort. Auf jede Situation. Warum will der Feind mich mit irgendwas versuchen, wo es überhaupt keine Wahrheit gibt? Seht ihr, es gibt nur eine Lüge, wenn es eine Wahrheit gibt. Also muss ich die Wahrheit finden zur Lüge. Die passende Wahrheit zur Lüge finden. Und das ist heutzutage einfach. Es gibt eine Konkordanz. Das ist ganz leicht. Ist nicht so schwer. Tippst ein paar Suchworte ein und du findest schon irgendwo was. Ne? Und dann gehen wir da rein und ich habe zum Beispiel Listen und ich gebe das Leuten immer wieder. Ich habe Listen für verschiedenste Themen im Leben. Einfach DIN A4 Seiten mit Bibelversen, die damit zu tun haben. Und was würde passieren, wenn wir alle so ein Verständnis vom Wort hätten, dass wir sagen, wow, ich will dem Wort begegnen, ich will Geist und Leben begegnen und deswegen setze ich mich und nehme Zeit und zerkaue das Wort. Ich zerkaue es, ich bin nicht, seht ihr, ich glaube, dass wir von dieser Fastfood-Mentalität wegkommen müssen. Es ist okay, mal Fastfood zu essen, aber wenn du dich davon ernährst, bist du unterernährt. Seht ihr, der Punkt ist, es wird gut, pass auf, es gibt heutzutage verhungernde, übergewichtige Menschen. die verhungern, obwohl sie übergewichtig sind. Warum? Weil sie lauter leere Kalorien essen. Das heißt, essen, was dir nichts gibt, was deinem Körper nicht gibt, aber dich aufbläht. Und die sind medizinisch innerlich am Verhungern. Also die Symptomatik, was in ihrem Körper passiert, ist Verhungern. Ist, was Kindern in Afrika passiert, die kein Essen haben. Aber sie sind übergewichtig. Und ich habe so den Verdacht, dass wir als Gemeinden, wir müssen auch in unserer Zeit, in unserem Zeitalter von Instagram und Video und wo wir alles schön malen können, ja, wo wir nur die Besten, immer das Beste gezeigt wird, immer die Höhepunkte und wir vergleichen die Höhepunkte der anderen mit unseren Tiefpunkten. Kein Wunder, dass so viele depressiv werden. Ja, und wir schauen da rein und wir vergleichen uns und alles Mögliche und dann kriegen wir diese Wortschnipsel überall und yeah und like und das war dann unsere geistliche Übung. Ein Like zum Wortschnipsel von irgendeiner Predigt. Und ich habe nichts, verstehe mich nicht falsch, das ist als Ergänzung, ja toll. Aber wenn ich nicht lerne zu essen, wirklich zu essen, ich glaube, der Leib Christi muss lernen zu essen. Er muss lernen zu feast, wirklich zu feiern am Tisch des Herrn im Angesicht seiner Feinde. Er muss lernen, sich Zeit zu nehmen für ein gutes Mahl. Es gibt, ich meine, wenn du jetzt Vegetarier bist, tut mir wirklich leid für dich, bete für dich, kann auch für Befreiung beten später, aber nein, es war ein Spaß. war ein Scherz, okay, war ein Scherz, alles gut. Aber ich habe gehört von Menschen, die zum Beispiel ein richtig gutes Steak kriegen, ja, ein richtig gutes Steak, was wirklich edel ist, was für guten Tieren, gute Haltung und so weiter. Und da machst du nicht viel Panade und Zeug drauf. Ja, das ist der Geschmack selber ist was Besonderes. Und das Leute haben das gegessen, die gerne Fleisch essen, aber eben nicht Gutes. Und die fanden das ist ja fade, das schmeckt gar nicht gut. Warum? Weil sie gewöhnt waren von McDonald's-Burgern voller Salz und allen möglichen Geschmacksverstärkern und allen möglichen Kram, dass sich das so verändert hat, dass sie das Gute gar nicht mehr merkten. Und seht ihr, manchmal sind wir, und hey, na, wenn es so ist, dann ist Gnade für Veränderung da, aber wir leben durch Fastfood geistliche Nahrung. Morgens mal ein bisschen die Losung, tralala, ja, und dann geht's ab in den Tag, so habe ich das gemacht, check. Das ist nicht Beziehung. Ja, und wir dürfen lernen, wieder richtig zu essen. Von mir aus auch im Natürlichen, aber im Geist zu essen, zu feiern am Tisch des Herrn. Das Ganze als ein, wow, eine Speise, eine Nahrung. Ja, ich meine, im Natürlichen, da, einige von euch denken, ja, jetzt schon, irgendwann gibt's Essen. Und das, wie wäre es, wenn das im Geist nicht auch ein, wow, ich möchte essen. Ich habe Hunger nach dem Wort. Ich habe Hunger danach, nach Transformation, nach Veränderung, weil eins sage ich dir, du kannst das nicht machen, ohne dass Veränderung passiert. Du kannst auch nicht meiner Predigt zuhören, ohne dass Veränderung passiert. Das sage ich in aller Kühnheit, nicht weil ich denke, ich bin toll, sondern weil, wenn es Gottes Wort ist, dann ist es so. Aber was wichtiger ist als die tolle Predigt, ist, dass du an das Wort gehst und dass du isst und dass du lernst, dir Zeit zu nehmen, Genuss essen. Amen. Ein Essen nicht hektisch und stressig zwischendurch mal kurz da was reinschieben, ja, das mag mal sein. Ich sage, das kann ja mal, das ist kein Ding, ja, es ist überhaupt kein Problem. Ich rede nicht von irgendeinem komischen Perfektionismus hier oder irgendwie sowas, ja. Ich weiß, wie das Leben läuft, so. Ist nicht das Ding, aber lass uns nicht eine Gewohnheit draus machen, dass wir nicht ordentlich essen. Dass wir nicht ordentlich, dass wir nicht wirklich in die Tiefe gehen, dass wir nicht das Wort auch schneiden lassen, dass wir nicht die Dinge, die uns vielleicht auch die Passagen, die wir nicht so mögen, ja, dann nicht so, ja, habe ich wieder vergessen, danke Jesus. So, oder am besten nicht so rausreißen oder keine Ahnung, nee, sondern ja, ich lasse an mich ran, auch die Passagen, die ich nicht verstehe. Die Passagen, die mir nichts sagen, wo ich denke, was ist denn das? Ja, okay, ich lasse es stehen, ich muss nicht alles verstehen. Ich habe mich auch nicht bekehrt, weil ich alles verstanden habe. Oder? Wer von euch hat sich bekehrt, weil er alles gecheckt hat? Gut, dass sich hier keiner meldet. So, ja, und das ist doch auch okay, dass wir erkennen Stückwerk, ja, niemand von uns hat die volle Wahrheit und hat den vollen Durchblick. Das ist doch normal, das ist ja kein Stress, kein Ding. Aber wenn wir nicht wissen, was da steht, wie soll uns der Heilige Geist erinnern an das, was da steht? Der Heilige Geist, eine seiner Aufgaben ist, uns zu erinnern an das, was Gott gesagt hat. Und wenn wir es nie gelesen haben, woran soll er uns erinnern? Oder schon mal gehabt, dass du eine Stelle gelesen hast, die sagt dir in dem Moment gar nichts und denkst, okay, ne, und dann hörst du irgendwann eine Predigt, wo einer drüber predigt und auf einmal, und hättest du das vorher nicht gelesen, hättest du die Predigt gar nicht verstanden. Das ist eine, woran ich möchte uns an den Tisch des Herrn rufen. Amen. Ich möchte uns an den Tisch des Herrn rufen. Mündige Christen, die Jesus kennen, die hier reingucken, Nicht um das, um den Buchstaben zu kennen, nicht um anderen zu sagen können, wo der Vers ist und das Kapitel und dann andere korrigieren zu können, wenn sie das nicht richtig zitieren. Das hat nichts mit Geist und Leben. Seht ihr, das ist auch das Problem mit unseren Worten, weil wir hören manchmal auf Worte und das ist ein, darf ich das mal so krass sagen, es ist ein Beweis für Gesetz, wenn wir nur auf Worte hören statt auf Herz. Weil wir sagen manchmal Dinge, die sind vielleicht holprig, die hätten wir vielleicht besser ausdrücken können, die hätte man vielleicht besser, aber wenn man auf das Herz hört, versteht man trotzdem, oder? Ich meine, wie wäre das dann gegangen mit Jesus? Man muss das literal nehmen, ja, man muss das genauso nehmen, wie Jesus das da gesagt hat. Ja, dann hätten sie den in dem Moment fesseln müssen und aufschneiden und grillen. Aber gut, die einen waren offended, ja, die einen waren verärgert und die anderen, das geht nicht. Und die letzte Gruppe sagt, ich spüre Geist und Leben. Etwas wird lebendig in mir, wenn er das sagt. Mein Kopf spinnt, aber hier drinnen, da atme ich auf. Ist übrigens eine Form von Unterscheidung. Brannte nicht unser Herz in uns, als wir ihn reden hörten? Nicht habe ich das alles gecheckt, oh, das habe ich aber noch nie erlebt, oh, was ist denn das, was soll das denn, ja, das passt nicht mit meiner Überzeugung, das passt nicht mit meiner Erfahrung. Wir spielen uns so oft immer wieder auf, selber Gott zu sein. Sondern Jesus ist das Geist und Leben. Macht es mich lebendig, lässt es ein Feuer in mir brennen, lässt es mich, fordert es mich heraus, Dinge, die ungöttlich sind, die nicht zu dem Leben dazugehören, abzulegen. Ja, zieht es mich ins Versteck, zieht es mich in eine tiefere Gottesbegegnung und auch Erkenntnis. Ja, lässt es mich mehr Leidenschaft für Jesus haben, lässt es diesen Christus-Lebensstil mehr hervorkommen. Das sind die Fragen. Und wenn ich das alles finde ich in seinem Wort. Ich habe, als ich das mal in Imst, ich mache da so Seminare im Haus des Lebens, so zweimal im Jahr. Im Juni sind wir wieder da, wenn's geht. Ja, bis jetzt ging's die ganze Zeit, war cool, auch letztes Jahr. Und ich habe das auch gelehrt dort und an einem Nachmittag. Und dann habe ich drei Bibelstellen genommen, habe gesagt, okay, das, was wir jetzt gemacht haben, das machen wir jetzt mal praktisch. Drei Bibelstellen zur Verfügung gestellt, such dir eine Bibelstelle aus. Und dann setz dich hin, schlag deine Bibel auf. Und iss. Es geht nicht darum, die mental irgendwie oder auswendig zu, kann man machen, als Hilfsmittel, kein Problem. Aber es geht darum zu essen. Finde das Leben hinter dem Buchstaben. Finde, iss es, verstoffwechsel es, kau drauf rum, nimm es in dich hinein, ja, lass es in dich einsinken, geh drunter, damit es drüber über dich kommen kann. Ja, lass es dich tief in deinem Herzen berühren, lass es dich verändern. Und ihr Lieben, ich habe schon einige verrückte und krasse und herrliche Veranstaltungen erlebt, aber das war eine meiner Liebsten. Wisst ihr warum? Weil die saßen da und es hat keine 5 Minuten gedauert und eine, kann kaum drüber reden, ein Teppich seiner Gegenwart lagerte sich über diesen vielleicht knapp 80 Leuten und du hörtest auf einmal Schluchzen, Lachen, Leute legten sich hin, Leute waren völlig unter Strom und alles nur beim Lesen des Wortes. Nicht bei irgendeinem aufgehypten was weiß ich was, ja, oder der Drum hämmert wie bekloppt und alle, ja, ne, ich habe nichts gegen solche Veranstaltungen. Ja, ich bitte hört immer, wenn ich sowas sage, bin ich nicht automatisch dagegen, sondern ich will einfach nur sagen, dass das war so eine herrliche, reine, persönliche Begegnung mit den Leuten, während sie Bibel lesen. Und tatsächlich ist das doch so, dass für uns Christen das Bibellesen ist oft so ein, ja, das muss man halt machen, ne, weil wir sind halt Christen. Wir müssen halt Bibel lesen. Ist halt wichtig für unser geistliches Leben. Wir stimmen ja auch alle überein. Und doch ist es manchmal so, naja, wenn es sein muss, und dann fühlen wir uns schlecht, wenn wir es lange nicht gemacht haben, oder? Wir haben schlechtes Gewissen, ich habe lange nicht in der Bibel gelesen, ich sollte mal wieder. So, weißt du, stell dir vor, du sagst das zu deiner Frau, ja, wir haben uns jetzt lange nicht gesehen, ja, wir sollten mal wieder, ne? Hm. So, ist mal wieder Zeit, oh, wenn es sein muss, ja, ich weiß, sonst läuft es nicht so gut zwischen uns, naja, ich weiß, ja, okay, komm, bring was hinter uns. Ja, also soll ich überziehen ein bisschen, aber ich hoffe, ihr hört, dass es mir hierbei um Beziehung geht und den kennenzulernen, der uns gerettet hat. Ich möchte den Autor des Buches kennen und nicht in dem Sinne nur das Buch, weil das Buch soll mich zum Autor führen. Das Buch ist nicht das in sich selbst Ziel, sondern das Buch hat das Ziel, mich zum Autor zu führen, zu dem, der es geschrieben hat. Und den will ich treffen. Und zwar nicht nur vom Hörensagen. Und ich möchte, dass seine Wahrheit, Geist und Leben in mir, und jetzt pass auf, hier kommt jetzt alles zusammen, okay? So gut. Ich möchte, dass Geist und Leben mich trifft und in mir Fleisch wird. Weil das ist das Ziel des Wortes. Christus in mir soll hervorkommen. Also wenn Geist und Leben durch den Heiligen Geist, durch die Schrift zum Wort werden in mir, dann wird es in mir Fleisch. Das heißt anfassbar, erlebbar, Realität. Meine Familie merkt's, meine Frau merkt's. Und wenn es meine Frau merkt, ist es echt. Sonntagmorgen ist so eine Sache. Aber wenn du meine Frau fragst, was über mich stimmt, dann das ist wahrscheinlich das, was stimmt. Und dann ist es Transformation und nicht von außen aufgesetzte Informationen. Dann ist es Leben. Und wenn du jetzt sprichst, Menschen fragen mich manchmal, und das sage ich jetzt nicht, mir ist es im Grunde ehrlich egal, auch über die Jahre so, aber ich habe halt eine Gabe, und ihr würdet lachen, aber ich kann mich auch mal mit anderen Predigern vergleichen und denke manchmal so, oh Gott, ich kann gar nicht und so weiter, aber eigentlich stimmt das nicht, ich kann predigen. Und ich habe eine Gabe da drin. Und Leute fragen mich, wie machst du das? Kein Konzept, kein irgendwas, du schlägst die Bibel auf, du legst einfach los. Das mache ich zu Hause übrigens bei unserer Gemeinde nicht so, aber wenn ich unterwegs bin, immer. Ich habe nie ein Konzept, wenn ich unterwegs bin. Ich sagte, es gibt nur einen Grund. Weil das, was in mir Fleisch geworden ist, das kann der Heilige Geist jederzeit abrufen. Es ist, versteht ihr, ich komme nicht zu euch mit einer Information, weil ich gestern die neueste Offenbarung gelesen habe und jetzt will ich mir damit zeigen, ich will mal ein Nugget droppen bei euch und mal die Info, krasse Revelation, die ich hatte mal über euch. Weil ich bringe euch, was ich lebe. Und ich habe keinen anderen Anspruch an mich, als das zu bringen, was ich lebe, weil nur das lässt sich transformieren, nur das lässt sich multiplizieren. Nur das lässt sich aktivieren, weil es lebendig ist. Versteht ihr? Weil es mein Leben ist und nicht irgendeine Information. Sondern ich lebe das. Ich liebe es und ich erlebe, dass es funktioniert. Und das wünsche ich mir, dass du, wenn du möchtest, davon etwas abkriegst von diesem Wochenende. Weil ich bin auch mittlerweile so weit, dass wir Prediger, die manchmal rumreisen und so weiter, wir können kommen und wir können einen fetten Popu machen und was aufwühlen und so, ist alles gut, ja. Die Arbeit liegt am Ende eh dann beim Pastor und pastoralen Team. Ja, ist so. Ich leite selber eine Gemeinde, ich habe den allerhöchsten Respekt vor den Leitern. Den allerhöchsten Respekt. Und ich weiß, dass manchmal gerade so Reisedienstleute, die kommen rein und haben ja keine Verantwortung für die Schafe, oder? Die können ja Gas geben und dann tschüss mit einem Geldbeutel hinten drinne und geht's ab nach Hause. Ne? So, und ich habe so einen Respekt und ich weiß deswegen, dass es passieren hammercoole Sachen an solchen Wochenenden. Ich bin nicht dagegen, okay? Aber wenn nicht der Einzelne eine Entscheidung trifft, ich will reif werden, ich will im Glauben erwachsen werden, ich will essen. Seht, ich habe gestern darüber gepredigt, so vielleicht eine Veränderung in deinem Leben und so weiter. Und ich weiß, und das ist keine Anklage, ich weiß einfach nur, wie es ist. Ja, ich weiß, wie es ist, lass es einfach echt sein. Dass wahrscheinlich 95% nach Hause gehen und genauso weiterleben wie vor dem gestern Abend. Und das fragt mich dann natürlich, ich frage mich dann, wozu komme ich? Und das meine ich, ich habe mit keinem geredet oder gehört, dass es wirklich so ist. Vielleicht ist es bei euch völlig anders. Ich will nur sagen, worum es geht, okay? Weil es ist ja ein echtes Leben. Ihr alle habt ein echtes Leben. Wir leben hier und wir machen irgendwas und sind irgendwie unterwegs. Und ich mache das hier und ich möchte gern, dass das zählt. Versteht ihr? Das ist mein, ich bin nicht ein Entertainer, ich bin nicht ein Typ mit Mikro in der Hand, der mal eine gute Zeit geben will. Ich will das Wort Gottes predigen. Und ich möchte Transformation sehen in Menschen. Ich möchte sehen, dass es etwas verändert und dass es ihr Leben verändert und dass es ihren Alltag verändert und dass es ihre Familien verändert und dass es einfach etwas anders ist als vorher. Und das passiert aber nur, der Dr. Richard Hayes, der hat uns mal gelehrt, das ist ein Missionar in Mexiko, einen krassen Dienst aufgebaut, das ist ein krasser Typ. Und der hat gesagt, die Predigt ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, was die Menschen aus deiner Predigt schlussfolgern. Das ist das Wichtigste. Und deswegen gebe ich dir jetzt den Ball. Und die Frage, was ist deine Schlussfolgerung aus dem, was du gestern Abend und heute Mittag gehört hast? Was ist deine Schlussfolgerung? Wenn du sagst, Konrad, bei mir läuft das alles, danke für die Ermutigung, ich bin ermutigt, das weiterzumachen, preis dem Herrn. Aber wenn du auch merkst, dass Konrad, ich glaube, ich bin ein kleiner Fastfood-Junkie. Ja, so, dann musst du ehrlich werden, weil sonst funktioniert das Ganze nicht, okay? Du musst ehrlich zu dir selber sein, so, ich kenne dein Leben nicht, das kennst nur du. Ja, du musst, okay, ja, Konrad, du hast recht, ja, ich lese mehr Romane als Bibel oder keine Verdammnis, sondern einfach mal das Leben anschauen, wie es ist, ohne Filter, ohne irgendwie, einfach mal gucken, ja, was ist eigentlich Realität, was ist eigentlich los bei mir? Ja, was ist so, und du bist ja geliebt und angenommen und da gibt's ja keine Fragen in der Sache, sondern einfach so, wie sieht's aus? Und wenn du dann die Schlussfolgerung, okay, ich glaube, ich muss lernen, Gourmet zu werden. Oder? Ich glaube, ich brauche weniger leere Kalorien. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen länger am Tisch des Herrn verweilen. Dann ist die nächste Frage an den Heiligen Geist. Heiliger Geist, hilf mir, das zu tun. Hilf mir, das zu tun und zeig mir ganz praktisch, was ich in meinem Leben ändern muss, damit das passiert. Weil ich weiß, wenn auch nur einer diesen kleine Veränderung in seinem Leben macht und vielleicht eine halbe Stunde, was weiß ich, ich lasse mich mal keine Zahlen nennen, weil das, die einen setzt wieder unter Druck, die anderen denken wie läppsch. deswegen ist so, ne? Sondern wenn einfach diese kleine Veränderung, dass du mehr mit einem Herzen der Demut und des Verlangens, Jesus zu treffen und der Transformation für dich selber in dieses Wort guckst, dann weiß ich, ist die Welt verändert worden. Und weiß ich das. Das weiß ich einfach, weil das kann nicht sein, dass das ohne Spuren bleibt. Das kann nicht sein. So, wenn du nach Hause gehst und deine Bibel sagt, legt Ärger ab und du weißt, du hast Ärger und du statt jetzt darüber zu diskutieren und den nächsten Befreiungsprediger zu suchen und von mir aus, ne, also ne, nicht schon wieder, ne, ich bin nicht dagegen, sondern einfach, gehst du nach Hause und du gehst in dein Versteck, du machst die Tür hinter dir zu, wie wir gestern gehört haben und du setzt dich da rein und du nimmst diese Bibelstelle, wo steht, Ärger legt ab. Kolosser 3 irgendwo. Steht geschrieben. Ärger, er legt nun dies auch alles ab. Ärger, Wut, Bitterkeit, da, ja. Und wenn da steht ablegen, heißt nicht managen. Versteht ihr? Und ja, vielleicht führt dich Gott in irgendeine Heilung rein, in irgendeine Vergebung, in irgendwas. Vielleicht ist es auch so einfach wie ablegen. Vielleicht ist es auch so einfach, du ziehst das Ding aus, legst es hin, weil es passt dir nicht. Alter Lumpen, hässlich, steht dir nicht. Du bist eine neue Schöpfung, was willst du mit dem alten Ärger? Du legst den Lappen ab und du ziehst Christus an. Du trägst neue Kleider voller Liebe. Wow, die Liebe stößt sich nicht, Vater, danke. Und lass mich das mal mit dir machen. Ja, das ist, wie ich das mache. Ich gehe dann hin und ich suche mal diese Bibelstelle. Lass das mal als Abschluss gemeinsam machen. Ja, ich suche jetzt mal diese Bibelstelle hier, Kolosser. Irgendwo steht geschrieben, hat Paulus schon gesagt. So, Kolosser 3 bestimmt. Jetzt aber, Vers 8. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht. Vers 9. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Da hast du wieder Christus-Ähnlichkeit drin. Aber wie mache ich das dann jetzt, wenn ich weiß, ich bin zornig und wütend? Ja, dann gehe ich habe die Tür hinter mir geschlossen, mein Handy ist aus oder Flugmodus und ich setze mich hin und ich sage, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mich in die Wahrheit führst und dass, wenn ich die Wahrheit erkenne, ich Freiheit erleben werde Und ich danke dir, dass du die Schrift lebendig machst, Herr. Ich danke dir, dass die Realität der Schrift, das Geist und Leben mein Herz berührt und verändert und dass ich dich darin treffe. Und dann lese ich. Und ich lese halt meistens laut und ich bete, wenn ich das lese. Ich bete die Bibel. Ich liebe das. Ich liebe das. Es ist so gut. Ja. Und dann sage ich, jetzt aber. Jetzt aber, es heißt also, jetzt ist eine gute Zeit. Jetzt aber. Jetzt, Herr, lege ich das ab. Ich lege ab Zorn. Herr, ich werde oft wütend, Herr Jesus. Ich weiß nicht warum, das triggert mich. Und ich weiß, die Menschen sind nicht schuld daran. Jesus, ich präsentiere mein Leben dir. Ich lege es dir hin. Und ich lege das ab, Vater. Ich lege das ab. Ich ziehe es aus. Es gehört nicht zu mir. Das ist nicht, was du siehst in mir. Das ist nicht, wofür du mich geschaffen hast. Das ist nicht, warum ich hier bin, Jesus. Das ist nicht, wie du reagieren würdest. Du bist nicht wütend und zornig. Du bist nicht am Austicken, Jesus. Ich lege das ab. Es tut mir leid, dass ich mich darauf eingelassen habe. Herr, ich gebe es dir. Ich lege es dir hin, Jesus. Danke, Jesus. Und ich ziehe diesen neuen Menschen an, Herr. Ich trage dich. Ich bekenne, Herr, im Glauben, in meinem Herzen, dass du meine Realität bist und dass du in mir immer mehr hervorkommst. Und ich will dir glauben, dass du das Wollen und das Vollbringen schenkst und dass ich deswegen im nächsten Mal schon anders reagieren werde als beim letzten Mal, Herr. Danke dafür. Danke, dass du mich veränderst, Herr. Danke für die Saat des Wortes, die aufgehen wird. Und ich halte im Glauben fest und ich befehle es in deine Hände. Danke, Heiliger Geist, dass du das machst. Amen. Und weißt du, wenn du so in der Richtung, und das ist nicht eine Formel, du musst es nicht genauso machen wie ich, sondern hier geht es darum, dass wir das Wort nehmen, uns unter das Wort begeben und in Demut an das zerkauen. Was ich gerade gemacht habe, es war natürlich auch kurz und schnell, aber ich zerkaue es. Ich beiße darauf rum. Ich suche die Realität des Ganzen. Und der Punkt ist, jetzt. Und damit ende ich jetzt, ich verspreche es wirklich. Jetzt ist der Punkt, dass wenn ich das mache, darf ich jetzt nicht den alten Fehler machen, dass ich da rauskomme, ich mache meine Tür wieder auf und versuche jetzt, mich nicht zu ärgern. Weil damit reiße ich es wieder an mich und versuche es wieder selbst. Seid ihr da? Das habe ich so oft bei lieben Geschwistern so oft erlebt. Die haben das so gemacht, die haben das gemacht. Und dann gehen sie raus und versuchen es. Aber das ist genau das Ding. Nein, das tun wir nicht. Wir versuchen es nicht. Wir lassen es bei Gott. Wir erlauben ihm. Und ich gebe dir noch zum Abschluss hier eine Schriftstelle dafür. Okay, das ist, die ist einfach so lecker. Die musst du noch essen, die Schriftstelle. Die ist echt gut. Das ist nämlich im letzten Kapitel von Hebräerbrief. Und da heißt es, Hebräer 13, Vers 20, der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus Christus, jetzt pass auf, Vers 21, vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, in dem. Also er vollendet uns in allem Guten, damit wir seinen Willen tun, in dem. Also hier ist, wie das passiert. Indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus. Also, was macht er nochmal? Er schafft in uns. Wer schafft in uns? Er. Durch wen? Durch Jesus Christus. Er schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Was bedeutet das? Ich muss vertrauen. Ich kann es nicht wieder an mich reißen und jetzt selber probieren. Ich muss den Mumm haben, es loszulassen und bei Gott zu lassen. Und wenn du dann merkst, es ist noch nicht so weit, dann gehst du wieder in dein Versteck und machst es neu. Denk an den Saatcharakter. Es ist nicht immer eine Instant-Lösung. Und ja, vielleicht schickt dir Gott jemand vorbei, der dir hilft. Vielleicht, ne, gibt er dir die Idee, geh mal bitte da zu einem Profi, lass dir helfen, je nachdem. Was, versteht ihr? Ich sperre Gott nicht in eine Box, wie das Ganze dann gelöst wird. Die Lösung liegt bei ihm. Amen. Aber wir, unsere Aufgabe ist, uns unter die Realität, unter die Wahrheit zu beugen. Es ist sie anzuziehen, sie zu essen, sie zu nehmen. Letzter Vers. Einer meiner Lieblingsverse oder überhaupt der, mein Lebensvers sozusagen, 2. Korinther 3, ist das Vers 18, kennt ihr wahrscheinlich alle, aber ich liebe diesen Vers, wenn er nicht so lang wäre, würde ich ihn mir tätowieren. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Dann heißt es hier von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also wir schauen Jesus an. Nun, ich habe euch gerade gesagt, wie wir Jesus unter anderem anschauen. Natürlich gibt es auch noch andere Arten des Anschauens. Anbetung, miteinander reden, Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft, Gebet, ne? Sowas, was wir heute machen. Es ist alles auch eine Art, aber die tiefste Art des Anschauens ist durch das Wort in der Schrift durch den Heiligen Geist zu sehen. Warum? Erinnert euch dran, was wir gesagt haben. Jesus ist das Wort, richtig? Und durch den Heiligen Geist wurde dieses Wort auf Papier gepackt und braucht aber den Heiligen Geist, weil es jetzt Schrift ist, um wieder Wort zu werden. Ja, das ist das ganze Ding hier. Und hier steht, wenn wir ihn anschauen mit aufgedecktem Angesicht, das ist eben der neue Bund, das ist nicht mehr mit einem Schleier, das ist nicht mehr irgendwas davor, der Vorhang ist zerrissen, ja, die Tür ist offen, wir sind drinnen, wir kommen kühn zum Thron der Gnade, wir sind mitten da, ja, wir können mitten reinkommen. Mit aufgedecktem Angesicht schauen wir die Herrlichkeit Jesu an, wir schauen sie an, unsere Herzen sind weit offen, das ist nichts, was uns trennt, wir sind eins mit ihm, wir sehen ihn im Wort, wir sehen ihn und es passiert etwas, wir werden verwandelt in das Bild, was wir anschauen. Amen. Wir werden das, was wir sehen hier, ja, das ist, was hervorkommt in uns, weil wir es nämlich schon sind. Und das passiert durch wen? Durch den Heiligen Geist. Nicht durch unsere Kraft, nicht durch unsere Anstrengung, sondern was er in uns bewirkt und vollbringt. Das ist, was ihm Ehre gibt und nicht, was wir selber versuchen und vollbringen. Sondern was er durch uns wirkt, das ist, was ihn ehrt. Das ist Gnade, das ist Befähigung von Gott, das ist die Befähigung des Heiligen Geistes, das ist die Kraft eines Christen. Er lebt durch die Kraft eines anderen, nicht durch sich selbst. Ja, die ganze Welt will sich selbst verwirklichen, ich nicht, ich will mich selbst verlieren. Weil wenn ich mich selbst verliere in Christus, dann finde ich mich in ihm, dann weiß ich, wer ich wirklich bin und dann kann ich durch ihn leben. Und das ist ein Leben, was sich lohnt. Das ist ein Leben, was Spaß macht, das ist ein Leben, was Freude ist, das ist ein Leben, was nur Hoffnung hat, was einfach zuversichtlich und kraftvoll, egal was da draußen passiert, leben kann. Halleluja. Okay, lasst mich einfach kurz für euch beten. Heute Abend machen wir einen kleinen Shift, kleinen, ja, mal sehen, aber wahrscheinlich einen kleinen Kurswechsel, so ein bisschen, aber wird spannend, werden heute Abend auch einfach die Kraft Gottes ein bisschen mehr reinnehmen, mal gucken, wie das geht, wo wir nicht Hände auflegen dürfen und so weiter, aber das wird schon gut, aber jetzt bete ich einfach für euch, ja, ich bete für euch, alles klar, ich bete nicht für euch, sondern ich gebe euch kurz mal 2 Minuten Ruhe und du fragst mal den Heiligen Geist, ob es eine praktische Veränderung ist, nicht erst nächsten Monat, nicht irgendwann mal, wenn du dich danach fühlst, sondern jetzt aber. Was kann sich Montag, morgen ist Sonntag, okay, das ist eh so ein Tag, ne? Aber Montag, was soll sich Montag ändern in deinem Leben? Was den Kontext mit der Bibel und Zeit mit ihm angeht, okay? So, lass es einfach mal kurz ruhig werden. Und dann mach's, wenn da was ist, wenn nichts ist, super. Aber wenn was ist, mach's fest mit Gott. Mach's fest, vielleicht, wenn du mit deinem Ehepartner hier bist, sag's deinem Ehepartner. Oder sag's irgendjemanden, wenn wir hier rausgehen. Das ist, was ich ändern will. Du hast das Recht, mich zu fragen in 2 Wochen, ob ich das geändert habe. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, ich hoffe, ihr habt eine gute Schlussfolgerung getroffen. Danke, dass ihr hier wart. Genau, ich habe fertig.